Heute tauchen wir in die Welt der B2C-Kundenakquise ein. Wir sprechen über die wesentlichen Unterschiede zwischen B2B und B2C und vor allem natürlich über die Akquise und wie du trotz rechtlicher Einschränkungen im B2C-Bereich erfolgreich neue Kunden gewinnen kannst. Und da schauen wir uns alles Mögliche an, von Social-Media-Strategien über Lead-Magneten bis hin zu kreativeren Ansätzen. Diese Folge ist vollgepackt mit praktischen Tipps und Beispielen, die du direkt umsetzen kannst. Deswegen, verlier keine Zeit mehr, hör direkt weiter rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, praktische Verkaufstipps und das richtige Verkäufer-Mindset. Und was meinen Podcast dabei besonders macht, ist der Praxisbezug. Alle meine Tipps und Methoden habe ich zuvor nämlich selber getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selbst noch aktiv im Vertrieb tätig und kämpfe genau wie du da draußen Woche um Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst dir also sicher sein, dass meine Ratschläge nicht einfach nur irgendeiner blanken Theorie entsprechen, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Und diese Folge wurde auch schon wieder inspiriert von einer Anfrage, die mich kürzlich erreicht hat. Ich sag's immer, ich liebe einfach Input direkt aus der Community, weil dafür ist das ja da. Dafür ist dieser Podcast da und dafür sind auch diese Inhalte da. Ich mache diese Inhalte für die Vertriebsverliebt-Community da draußen und deswegen freut es mich immer ungemein, wenn sich Menschen Zeit nehmen, mir zu schreiben, einfach mal so ein paar Fragen zu stellen. Und diese Frage hat mich echt neugierig gemacht, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, weil sie, glaube ich, auch viele da draußen betrifft, die vor allem hier diesen Podcast hören. Und das ist das Thema B2C-Kundenakquise. Und da hat mich kürzlich folgende Nachricht erreicht, ich lese sie einmal kurz vor. Hey Helena, erstmal geiler Content, vielen Dank dafür. Denkst du, du könntest mal einen Take zur Neukundenakquise im B2C machen, welche Methoden es gibt und welche am besten geeignet sind? Danke. Und das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich mein kompletter Fachbereich und ich eigentlich, soweit ich denken und zurückblicken kann, schon immer B2B-Kundenakquise und Vertrieb betrieben habe. Allerdings ist es so, dass ich auch schon die ein oder andere Erfahrung im B2C-Bereich gesammelt habe und natürlich auch mittlerweile sehr, sehr viele Vertriebler kenne, die in diesem Bereich tätig sind und ich selber auch an der Endkundenposition natürlich auch bei Anbietern gekauft habe, die eben genau B2C vertreiben, verkaufen etc. So. Und deswegen kann ich hier schon von dem einen oder anderen Erfahrungswert auch sprechen. Auch tatsächlich, weil ich selber mal einen Online-Shop hatte und unter anderem Gewichtsmanschetten und Yogamatten vertrieben habe. Aber das ist nochmal so ein bisschen ausgeklammert, weil es natürlich E-Commerce-Bereich ist, aber im Grunde genommen habe ich da auch die ein oder andere Methode zumindest versucht umzusetzen, die dazu geführt hat, dass ich meine Reichweite gesteigert habe und meine Zielgruppe einfach erweitert habe. Das ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes in der B2C-Kundenakquise. Naja, fangen wir mal von vorne an, weil es nämlich erhebliche Unterschiede, also wenn wir das Ganze mal so rechtlich und theoretisch betrachten, in der B2C- und B2B-Kundenakquise gibt. Und zwar ist es so, dass der wesentlichste Unterschied allgemein die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, während du nämlich im B2B-Bereich aktiv auf potenzielle Kunden zugehen darfst, sei es per Telefon, E-Mail, LinkedIn, whatever, ist das im B2C-Bereich ohne vorherige Zustimmung strengstens verboten. Und das ist den meisten da draußen gar nicht so extrem bewusst, dass es da so eine extreme Abgrenzung gibt. Ja, und das ist, wollte ich hier einfach nochmal thematisieren. Das wird jetzt gleich ziemlich trocken und teilweise auch juristisch. Trotzdem ist es mir wichtig, das an dieser Stelle einmal zu zitieren und auch zu sagen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kundenakquise im B2B- und B2C-Bereich sind im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in Klammern UWG festgelegt, insbesondere in Paragraph 7 UWG. Und da habe ich euch einmal die wichtigsten Sachen rauszitiert, und zwar ist in Paragraph 7 UWG unzumutbare Belästigungen folgendes aufgeführt. Erster Absatz 1. Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. Zweiter Absatz 2 Nummer 2. Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilligung. Das ist sehr wichtig. Ich übersetze euch das gleich auch nochmal ins normale Deutsch, weil das kann ja echt kein Mensch hier auseinanderfremeln, der nicht im juristischen Bereich tätig ist. So. Und der dritter Absatz 2 Nummer 3. Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Und jetzt mal wirklich einfach übersetzt, damit du und ich das auch richtig greifen können, bedeutet das im Umkehrschluss, B2C ist Business to Customer, die Kontaktaufnahme zu Privatpersonen in diesen Paragraphen oder Absätzen geregelt als Verbraucher, das ist ganz wichtig, zu Werbezwecken ist ohne deren vorherige ausdrückliche Einwilligung unzulässig. Also wenn sie einem sogenannten Opt-in-Zustimmungsverfahren noch nicht zugestimmt haben, ja. Dies betrifft insbesondere Telefonanrufe, E-Mails und Faxnachrichten. Und im B2B-Bereich, ja, Business to Business, bei der Kontaktaufnahme zu Unternehmen, die gekennzeichnet sind als sonstige Marktteilnehmer, ist eine vorherige ausdrückliche Einwilligung nicht zwingend erforderlich. Hier reicht eine mutmaßliche Einwilligung aus, wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Unternehmen an der Kontaktaufnahme interessiert ist. Und das hier ist genau dieser Graubereich, den wir als Vertriebler vor allem in der Kaltakquise einfach nutzen, weil wir natürlich davon ausgehen, wenn wir ein Unternehmen kontaktieren und unser Angebot präsentieren, pitchen, um eine Terminanfrage bitten, dann gehen wir davon aus, dass dieses Unternehmen mutmaßlich an einer Kontaktaufnahme an unserem Angebot interessiert ist, weil wir gehen ja immer davon aus, wir haben ein gutes Angebot, zumindest sollte es ja so sein. Und dieses Angebot muss meiner Zielgruppe präsentiert werden. Und deswegen nehme ich Kontakt dazu auf. Ja? Und das ist einfach der wesentlichste Unterschied gegenüber der B2C-Akquise, wo es eigentlich faktisch gesehen fast schon gar keine Akquise mehr gibt. Du hast einfach bei B2C immer diese rechtliche extreme Regelung, die vorschreibt, dass du einem sogenannten Opt-in-Verfahren zustimmen musst, um zu Werbezwecken kontaktiert zu werden. Und deswegen ist B2C-Akquise trotzdem immer noch möglich. Allerdings müssen wir als Vertriebler oder als Unternehmen, die irgendwie Dienstleistungen an den Mann, an die Frau bringen wollen, müssen wir gewisse Zwischenschritte gehen. Und die habe ich heute, ich muss mal ganz kurz schauen, wie viele Punkte ich aufgeführt habe, 6 Stück insgesamt, also einfach mal so ein paar Beispielansätze, wie das Unternehmen da draußen lösen, um trotzdem auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Und da fangen wir jetzt einfach mal an mit der ersten Strategie zur B2C-Kundenakquise. Und das ist und bleibt Social Media als direkter Kontaktpunkt. Hier hast du zum Beispiel den Ansatz, dass du Social Media Plattformen nutzen kannst, wie Instagram, Facebook, TikTok und das als perfekte Bühne nutzen kannst, um eine persönliche Verbindung zu deiner Zielgruppe aufzubauen. Hier kannst du beispielsweise Content teilen, der unterhält, informiert und das Allerwichtigste natürlich auch Mehrwert bietet. Also im Grunde genommen etwas, das ist ja genau das, was ich jetzt mit Vertriebsverliebt mache, ja. Ich erstelle Videos, wo ich Mehrwert teile, ja, wo ich Verkaufstipps gebe, wo ich über meinen Vertriebsalltag spreche, etc., etc. Und dadurch wächst der Account und meine potenzielle Zielgruppe wird natürlich größer. Und da gibt es ja tausende Beispiele, ja, keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel ein Fitnessstudio, hast dich selbstständig gemacht, hast so einen Geräteschuppen da eröffnet, ja, überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern einfach mal so ein bisschen plakativ, ja. Und du fängst jetzt an, deine 15-Minuten-Workouts zu posten, deine Ernährungstipps zu geben und so werden natürlich potenzielle Kunden auf dich aufmerksam. Die Nutzer interagieren mit den Videos und beispielsweise fängst du dann an, in den Kommentaren und Nachrichten dann auf dein wesentliches Angebot, zum Beispiel einer Mitgliedschaft oder einem Online-Trainingsprogramm, aufmerksam zu machen. Anderes Beispiel. Du hast einen Blumenladen oder einen Blumenversand, was auch immer, ja, und teilst auf Social Media zum Beispiel deine Do-It-Yourself-Tutorials für Blumengestecke und verlinkst dabei auf deinen Online-Shop Und auf deinem Online-Shop gibst du einen 15% Rabattgutschein raus für jede Neuanmeldung in deinem Newsletter. Und dort integrierst du dann das Opt-in-Zustimmungsverfahren und kannst danach deine Nutzer in deinen Mailings aufnehmen, also die Mailings, die dann quasi deine Angebote präsentieren, die Aktionen präsentieren und so weiter und so fort. Und zack, bist du in der Akquise drin. Aber mit einem Zwischenschritt, ja. Das ist in der B2C-Welt einfach mal so ein bisschen, also da musst du halt einfach ein paar mehr Umwege gehen als in der B2B-Akquise. So. Dann, was ganz, ganz, ganz viele Unternehmen nutzen, was ich persönlich auch schon genutzt habe und auch schon als Endverbraucherin zigmal mir runtergeladen habe, sind sogenannte Lead Magnets oder als Oberbegriff Lead Magnet Strategie. Der Ansatz hier ist, dass du deiner Zielgruppe einen kostenlosen und wirklich guten Mehrwert bietest, den sie im Austausch für ihre Kontaktdaten erhält. Das kann beispielsweise ein E-Book, ein Rabattcode oder ein kostenloses Webinar-Seminar sein. Ja? Das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, irgendwie hier meine 150 kostenlose Tipps und Strategien aus 15 Jahre Unternehmertum-Erfahrung für dich jetzt kostenlos hier einfach eintragen und dann gibst du halt deine Adresse ein und im Grunde genommen vielleicht deine E-Mail oder Telefonnummer. Ja? Und zack, wird dir das E-Book zugesendet. Und innerhalb dieses Kontaktformulars gibt es immer ein Häkchen, wo du quasi diesem Opt-in-Zustimmungsverfahren zustimmst, dass du zu Werbezwecken kontaktiert werden darfst. So. Und natürlich kannst du dich jederzeit austragen. Also das ist quasi das Opt-out-Verfahren. Das muss in jedem Opt-in auch gegeben sein. Ansonsten machst du dich wieder strafbar, ja? Weil du darfst jedem, du musst als Endverbraucher jedem werblichen Zweck auch wieder widersprechen dürfen. So. Und wenn du das selber umsetzen willst, dann kannst du entweder zum Beispiel E-Mail oder Telefonnummer als Pflichtangabe hinterlegen und hast dann damit deine Kontaktpunkte generiert. Ich habe ja gerade schon ein Beispiel genannt. Keine Ahnung, stell dir vor, du bist Finanzberater, unabhängiger Versicherungsmakler, was auch immer. Und du bietest ein kostenloses, also du gestaltest ein kostenloses E-Book mit 10 Tipps, wie du im Alltag Geld sparen kannst, die zuvor noch nie verraten worden sind. Ja, bisschen catchy Headline, was auch immer, so. Und bei kostenlosen Sachen sind die Leute da draußen immer dabei. Ich sag's dir ehrlich. Und wenn dieses Buch, dieses E-Book, das Formular, das Seminar auch noch maximalen Mehrwert gibt, dann hast du ja schon den Vertrauensvorsprung gewonnen. Warum sollte ich dann nicht zumindest mal mir dein Angebot anschauen wollen, wenn ich ja irgendeinen Need hatte, mir dieses kostenlose E-Book zum Beispiel herunterzuladen? So. Oder beispielsweise ein Coach für Persönlichkeitsentwicklung lädt dich zu einem kostenlosen Online-Seminar ein, in dem er erste Schritte zu einem selbstbewussteren Auftreten erklärt. Ich habe mich zum Beispiel mal bei einem Speaker angemeldet zu seinem Online-Mini-Training. Es ist ein ganz, ganz bekannter Speaker, der quasi die wichtigsten Tipps für eine professionelle Rede oder so geteilt hat. Und das Seminar war wirklich gut. Also ich hatte echt für 1,5 Stunden, ich meine, es war kostenlos, das war so eine Veranstaltung aus einem seiner Seminare. Da habe ich meine Daten sehr gerne für hergegeben, weil ich dafür extremen Mehrwert bekommen habe. So, und ich habe mich auch so schnell aus seiner Mailingliste nicht mehr ausgetragen, sondern mir auch immer wieder die Angebote angeschaut, die mir per E-Mail zugeschickt worden sind. Hier ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn du das selber für dich umsetzen möchtest, achte auf die Dosierung. Also wirklich, ich bin mittlerweile so vorsichtig geworden, was auch meine Telefonnummer angeht. Ich persönlich, wenn ich jetzt Anbieterin bin, ja, und so ein Lead Magnet zum Beispiel aufsetzen möchte, würde niemals die Telefonnummer als Pflichtangabe wählen, sondern immer als freiwillige Angabe und eher die Mail als Pflichtangabe. Weil Menschen doch immer, was Telefonnummer angeht, das ist halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr privat. Und wir sind hier im B2C-Segment. Also du hast dann die private Handynummer von jemandem. Das würde ich mir auch 5-mal überlegen und ich habe schon 2-mal ins Klo gegriffen, wo dann die Telefonnummer so eine Pflichtangabe war und ich 3 Monate lang terrorisiert worden bin von irgendwelchen Vertrieblern, die mir die ganze Zeit durchgehend irgendwas verkaufen wollten. Und das sehe ich nicht mehr als kundenfreundlich an, sondern einfach nur als, es ist mir scheißegal, wie es dir als Kundin geht, ich will Umsatz mit dir machen. Das ist keine smarte Strategie. Also wenn du das selber umsetzen möchtest, dann würde ich Mail, Pflichtangabe und Telefonnummer als freiwillige Angabe und dann einfach schauen, dass ich mir die Mailing-Serie da, also die Mail-Serie, die danach kommt, mit den Angeboten, je nachdem, was du anbietest, halt insofern aufsetze, dass dein Nutzer eigentlich schon per E-Mail alles versteht, alles weiß. Und wenn du jetzt im Hochpreissegment verkaufst, dann gibt es auch noch so Webinarstrategien, dass du dann quasi nochmal so einen zweiten Funnel gehst. Also in den Mailings wird dann irgendwie so ein Problem besprochen, da kriegst du ein paar Lösungen und dann irgendwie nach ein paar Wochen wird dann gepitcht, okay, und jetzt willst du erfahren, wie du zu dieser mega, mega Lösung kommst, dann komm jetzt in das kostenlose Webinar und in dem Webinar wird dann das größere Produkt verkauft. Also so extrem tief bin ich in diesen Marketingstrategien jetzt nicht drin, ja, also ich bin Vertrieblerin, keine Marketing-Expertin, aber ungefähr so könntest du dir so eine Lead-Magnet-Strategie denken und aufbauen auch. Und das klappt wunderbar. Das ist eine super, super geläufige Methode, die es schon seit Jahren gibt, die immer noch funktioniert, wenn du es richtig angehst, wenn du über deinen Mehrwert nachdenkst und auch der Prozess dahinter stimmig ist. Nicht zu aufdringlich, immer noch Mehrwert geben und dann werden die Leute sich allgemein schon von ganz alleine für dein Angebot interessieren, weil du denen schon kostenlos weitergeholfen hast. Also so funktioniert die Lead-Magnet-Strategie. Okay, gut. Ich glaube, dahinter haben wir einen Haken gesetzt. Dann dritter Punkt, Empfehlungsmarketing. Und das ist mit Abstand jetzt von den Punkten, die ich aufgeführt habe, das am einfachsten umsetzbare und wahrscheinlich auch das günstigste. Weil vor allem, wenn du schon bestehende Kunden hast, sagen wir mal, du verkaufst Dienstleistungen, Versicherungen oder sowas, ja, dann kannst du immer deine bestehenden Kunden aktivieren, dich weiterzuempfehlen. Und das kannst du entweder mit dem aktiven Empfehlungsmarketing, da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, das ist nämlich so eine Vertriebsstrategie, da gibt es eine ganz bestimmte Technik für. Wenn du dich dafür interessierst, dann hör sehr gerne in Folge 28 rein, da habe ich das Stück für Stück einmal erklärt und das funktioniert wirklich wunderbar. Also aktives Empfehlungsmarketing solltest du nicht nur im B2C, sondern auch im B2B-Segment, also im B2B-Bereich auf jeden Fall anwenden, ja. Du kannst aber auch deine bestehenden Kunden bewusst aktivieren mit kleinen Anreizen, wie zum Beispiel Rabatten oder Boni, und dadurch auch die Empfehlungsrate steigern. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber ich hatte das zum Beispiel, als ich zur ING DiBa gewechselt bin, habe ich direkt, nachdem ich ein Konto eröffnet habe, so eine Mail bekommen oder auch, wenn ich mich in der App einlogge, ist direkt am Kopf oben, jetzt weiterempfehlen und 75 Euro Prämie sichern. So. Ist ja eigentlich ganz lukrativ, weil wenn ich zufrieden mit der Bank bin, dann empfehle ich diese Bank natürlich weiter. Und das habe ich auch schon zwei Freundinnen weiterempfohlen und dafür zweimal 75 Euro bekommen. Ja, lukrativ, hat mir nicht wehgetan, die sind jetzt auch happy und so weiter. Also das ist so ein typisches Empfehlungsprogramm, was man hat. Diesen Wechsel- oder Weiterempfehlungsservice hat zum Beispiel auch die Telekom, habe ich auch schon zwei, dreimal genutzt. Ja, und solche Sachen kann man ja super einfach in seinem Unternehmen auch implementieren. Also einfach so ein Weiterempfehlungsprogramm, weil wenn jemand zufrieden ist und dann damit auch noch so ein kleines Goodie bekommt, warum sollte er dich nicht weiterempfehlen? Na? So. Oder wenn du zum Beispiel einen kleinen Kosmetiksalon hast, ja, du musst ja nicht mal in einem großen Unternehmen tätig sein, du musst ja kein riesen Vertriebsteam haben oder sowas, ja. Aber wenn du zum Beispiel einen Kosmetiksalon hast, dann gib doch deinen Kunden einen pauschalen 10% Rabattgutschein, wenn sie Freunde empfehlen, die einen Termin bei dir buchen. Oder ein Streamingdienst zum Beispiel bietet einen Gratismonat für jeden neuen Kunden, der durch deine Empfehlung dazukommt. So, also du kannst dann sozusagen gratis streamen, wenn du jeden Monat einen Neukunden bringst. Und das ist wirklich super, super, super easy. Also Empfehlungsmarketing ist eins der mächtigsten Sachen, die man definitiv auch aktiv immer wieder betreiben sollte. So, okay, vierter Punkt, Zielgruppenbesitzpartner oder allgemein Kooperation, um die Kundengruppe zu erweitern. Der Ansatz hierbei ist, dass du Events zum Beispiel organisierst oder mit Partnern zusammenarbeitest, die Zugang zu deiner Zielgruppe haben oder diese eventuell vielleicht sogar schon besitzen. Also besitzen rein von, wir sprechen die schon an, die Zielgruppe ist bei uns. Das hört sich immer so hart an, wenn man sagt, die Zielgruppe besitzen, aber ich glaube, mit dem Beispiel wirst du das gleich auch nochmal verstehen. Also, ich habe selber mal vor 4-5 Jahren Yogamatten vertrieben unter meiner eigenen Marke Green Lychee. Und ich habe mich dann an diverse Yoga-Journale und auch so Blogs und Foren gewendet, die jeden Monat einen Newsletter rausschicken. Und das ist ja perfekt, weil meine Zielgruppe sind ja Yogis und Yoginis. Und die schreiben Artikel eben genau für diese Zielgruppe. Das heißt, ich habe mich an die gewendet und einen Betrag vereinbart. Nagelt mich nicht fest darauf. Das ist schon echt so lange her, aber ich meine, das war so eine Pauschale plus erfolgter erfolgter Sale gab es da nochmal so eine Umsatzbeteiligung, ja. So, und die haben mich dann in ihren Newsletter gepackt und das Ergebnis, wir haben, keine Ahnung, 15, 20 Sales gemacht. Nur, weil sie mich in diesen Newsletter gepackt haben. Also ein unglaublich krasses, mächtiges, lukratives Tool. Und so solltest du, ich würde sogar eher sagen, dass das Lukrativste dabei ist, auf Mikro-Zielgruppenbesitzpartner zu gehen. Also jetzt nicht zu schauen, so boah, ich gehe jetzt auf die großen Influencer, die irgendwie 700.000 Follower haben, weil davon sind auch sehr viele, also die sind nicht mehr so extrem nah an ihrer Community dran, sondern sind einfach so Massen, also so ein bisschen, das geht ins Mainstreamige. Man folgt dieser Person zum Beispiel, weil sie einfach bekannt ist. Aber so im Grunde genommen kann ich mich mit den Ansätzen und mit den Produkten, die sie zum Beispiel vertreibt, nicht 100% identifizieren. Das Lukrativste, was ich zum Beispiel damals auch mit der Yogamattenmarke gemacht habe, ist, dass ich geschaut habe, okay, wer ist ein Mikroinfluencer? Welche Blogs sind insofern, haben eine nennenswerte Reichweite, aber gehen jetzt nicht an die 30.000, sondern vielleicht 5.000 oder 10.000 oder maximal 15.000. Weil da ist die Interaktionsrate viel, viel näher noch, also die Nutzer sind aktiver, die Accounts sind näher zur Zielgruppe dran, sie interagieren mehr, die Inhalte sind noch besser auf die Zielgruppe abgestimmt und so habe ich zum Beispiel bessere Erfolge erzielt, als halt in diese Massen reinzugehen, die teilweise auch wirklich Wuchersummen abrufen. So. Oder ganz anderes Beispiel, was so ein bisschen mit Kooperation und Events zu tun hat. Ein Kaffee kooperiert zum Beispiel mit einem Buchladen in der Region und organisiert Lesungen mit lokalen Autoren, um mehr Besucher anzuziehen. Ist das nicht geil? Also der Buchladen kommt dahin, verkauft Bücher. So, und weil dieses Event in dem Café organisiert wird, wird natürlich zwangsläufig auf das Angebot des Cafés aufmerksam gemacht. Win-win-Situation, mega. Also solche Sachen kann man sich immer überlegen und das muss keine Unsumme kosten. Dann die letzten zwei Punkte, Content-Marketing. Da muss ich tatsächlich auf meine vorletzte Folge verweisen mit dem Danny Schanz. Das ist genau das, was er gemacht hat. Um auf sich aufmerksam zu machen, um Mehrwert zu stiften. Er hat nämlich hochwertige Inhalte erstellt, die Fragen und Probleme seiner Zielgruppe damals beantwortet haben. Das kann zum Beispiel ein Blog sein, ein Podcast, eine Videoreihe. Das kann auch einfach nur eine Beteiligung in einem Forum sein, in einer Facebook-Gruppe, wie er das zum Beispiel damals gemacht hat, indem er einfach nur Fragen beantwortet hat von den Menschen, die gerade ein Problem hatten. Und so hat er sich nach und nach als Experte dort etabliert, weil er erstmal Mehrwert gestiftet hat. Anderes Beispiel, ein Reiseveranstalter zum Beispiel veröffentlicht einen Blog mit Tipps zu den schönsten Reisezielen für 2025, ja, oder günstigsten oder unbekanntesten Orte. Das stiftet Mehrwert, aber ist kein direkter Pitch, sondern du speicherst dir diese Seiten vielleicht erstmal ab und nach dem 3., 4., 5., 10. Blog, der veröffentlicht wird, findet man die Inhalte so gut, dass man automatisch auf diesen Reiseveranstalter aufmerksam wird und sagt, hey, Moment mal, also wenn er schon über diese Tipps spricht, dann kann ich doch sicherlich auch direkt bei dem Reiseveranstalter eben genau diese Reise buchen, weil sonst würde er darüber nicht schreiben, ja. Oder ein Elektronikhändler zum Beispiel startet eine Videoreihe Technik erklärt auf YouTube. Gibt's ja unzählige. Also das ist diese Verschmelzung, die du dann hast, automatisch. Du stiftest Mehrwert, die Menschen folgen dir, weil du Mehrwert gibst. Und irgendwann mal denken sie dann an dich, weil das passt ja zu der Zielgruppe, die Technikaffineren. So. Und dann auf einmal brauchen die Hilfe bei einer gewissen Reparatur, keine Ahnung, Smartphone, Laptop, was auch immer, Gaming-PC. Was denkst du, an wen die sich dann wenden werden? Natürlich an dich, weil du schon so einen Vertrauensvorsprung generiert hast. Aber klar, Content-Marketing, wenn ich mir das Ganze mal jetzt so anschaue, ja, ist neben Social Media als direkter Kontaktpunkt, also mit das zeitintensivste, was du geben kannst. Also ich baue mir ja jetzt auch Vertriebsverliebt seit 2 Jahren auf und es ist ein Teilzeitjob, den du hast, definitiv. Also das muss wirklich geplant sein und das ist nichts, was man mal nebenbei kurz 2-3 Monate macht, sondern da musst du kontinuierlich dabei sein, konstant hochwertige Inhalte liefern und immer wieder weiter verbessern und deine Inhalte auch eng mit der Community abstimmen. Und der letzte Punkt, der auch sehr, sehr, sehr einfach umzusetzen ist die Nutzung des persönlichen Netzwerkes, und das ist vor allem wichtig und eigentlich so ziemlich deine einzige Möglichkeit, direkt und schnell zu starten, vor allem wenn du dir von null an was aufbaust, zum Beispiel als Versicherungsvertreter. Du fängst jetzt neu an bei einem Versicherungsunternehmen, nebenberuflich zum Beispiel, komplett selbstständig. Und da musst du natürlich erstmal schauen, dass du deine ersten Kontakte und Abschlüsse generierst. Und das kannst du am besten, wenn du mit deinem bestehenden Umfeld anfängst. Also Freunde, Familie, Bekannte oder entfernte Kontakte. Und da schrecken schon die meisten zusammen und sagen, oh, ich verkaufe doch meinen Freunden nicht dies, das, jenes. Naja, wenn du überzeugt davon bist, was du verkaufst, es selber auch schon gekauft hast oder kaufen würdest und auch ein gutes Angebot hast, dann wären doch meine Freunde, meine Familie die allerersten, denen ich von eben genau diesem Angebot erzählen würde. Weißt du, wenn du dich dafür schämst, in deinem Umfeld oder es dir unangenehm ist, dein bestehendes Umfeld anzugehen, dann verkaufst du vielleicht wirklich das falsche Produkt. Darüber würde ich mir dann eher Gedanken machen. Aber so an sich ist da absolut nichts Kriminelles bei und sogar eher, also ich würde jetzt nicht sagen deine Pflicht, aber was spricht denn dagegen, deinen Freunden was Gutes zu tun oder deiner Familie, wenn du ein tolles Angebot hast? So. Und ich denke, da brauche ich keine weiteren Beispiele aufführen, weil ich denke, jeder vorstellen kann, ja, wie das funktioniert, sein näheres Umfeld auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Ja, schaut einfach, wie würde ich angesprochen wollen würden. Genau, also wie würde ich gerne angesprochen werden? Ich glaube, das ist die richtige Zeitform. Mein Gott, ich weiß auch nicht, was ich heute mit meiner Sprache habe. Also irgendwie setzt sich mein Gehirn nicht so richtig zusammen im Satzaufbau. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Auf jeden Fall, wie du mir, so ich dir so. Was willst du von deinem Gegenüber? Wie würdest du ein Angebot am besten annehmen? Und so präsentierst du es dann selber. So, ne? Okay, und hier nochmal einfach so ein bisschen auch nochmal als Ausblick. Kombinierte Ansätze funktionieren natürlich am allerbesten. Also oft liegt der Erfolg darin, verschiedene Strategien zu kombinieren. Ein Beispiel, du nutzt Social Media, um deine Zielgruppe zu erreichen, designst und bietest dann einen Lead Magnet an und baust dann durch regelmäßigen Content oder eine Mailing-Serie oder was auch immer eine langfristige Beziehung auf, Vertrauen auf und dann Stück für Stück pitchst du dann dein Angebot, wenn es die Probleme deiner Zielgruppe löst, ja, was ein Angebot ja eigentlich machen sollte, okay? Also kombinierte Ansätze, das ist ja zum Beispiel auch das, was ich mache. Ich bin auf Social Media aktiv, ich designe Content-Marketing, Podcast ist ja auch nichts anderes als Content-Marketing, was ich hier erstelle. Ich bin immer auf der Suche nach Zielgruppenbesitz, Partnern, das ist zum Beispiel das, was ich in Interviews mache, ja, ich spreche andere Podcaster im Vertriebsbereich an, damit wir einfach von unserer Reichweite profitieren können, damit unsere Zielgruppe neue, frischere Ansätze hat, mal andere Stimmen hört und so weiter und so fort. Also das sind zum Beispiel die kombinierten Ansätze, die ich fahre. Und ich sitze aktuell auch an einem Lead-Magnet dran, aber dazu kommen wir, wenn dieser Lead-Magnet zu Ende designt ist. Na? Okay. Dann einmal eine kurze Zusammenfassung und dann sind wir eigentlich auch schon am Schluss der Folge angekommen. Also die B2C-Kundengewinnung erfordert definitiv Kreativität, Geduld und die Fähigkeit, auf verschiedenen Kanälen eine Beziehung zu deiner Zielgruppe aufzubauen. Und der Schlüssel im Erfolg zur B2C-Kundenakquise ist definitiv, authentischen Mehrwert zu bieten, bevor du überhaupt an einen Abschluss denkst. Und wenn du das schaffst, öffnest du Türen für langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Und denke mal dran, B2C-Kundengewinnung ist einfach mit einem kleinen Zwischenschritt versehen aufgrund dieser gesetzlichen Regelung. Das ist einfach so. Du kannst machen, was du willst. Du kannst auch wahllos auf Instagram dein Angebot rausschicken an 1000 Privatpersonen. Da werden sich sicherlich 3 zurückmelden, die sagen, oh, lass mal quatschen miteinander. Aber es ist einfach rechtlich nicht konform, sondern du bist dann schon in der roten Zone, nicht mehr in der grauen Zone, sondern in der Zone, wo du gegen den unlauteren Wettbewerb verstößt. Das ist mir einfach nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen. Okay? So. Dann, bevor wir uns ganz verabschieden heute, ganz, ganz wichtige Sache. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, aber nächste Woche fällt tatsächlich die Folge aus. Ich fliege nämlich ganz spontan und kurzfristig jetzt über ein verlängertes Wochenende weg. Samstag sitze ich im Flieger, Dienstag komme ich wieder zurück. Und weil ich Samstag jetzt schon wegfliege, werde ich es nicht schaffen, eine Folge vorzuproduzieren. Es tut mir mega leid, aber ihr wisst ja, ich bin zuverlässig, auf mich kann man zählen, auf meine Regelmäßigkeit und Inhalte. Und ab und zu kommt es halt mal vor, dass ich dann ja, ausfalle oder meinen Montag dann doch nicht schaffe, ja, und deswegen tut mir echt leid, aber ich bin jetzt schon an ein, zwei weiteren Interviews dran, die nochmal richtig zum Jahresende richtig schön Mehrwert hier reingeben werden in meinen Podcast und das wird dann so die kleine Wiedergutmachung werden, ja, also bitte nehmt es mir nicht böse, ich werde euch gerne darüber informieren, wo ich bin, ich möchte es jetzt noch nicht verraten, aber wie gesagt, wird ein kurzer Trip. Und da freue ich mich schon sehr drauf und das wär's dann jetzt wirklich für heute. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonnier doch super gerne meinen Vertriebsverliebt-Podcast. Dann verpasst du auch auf gar keinen Fall neue Folgen, die in der Regel jede Woche Montag rauskommen. Und wenn du darüber hinaus sagst, hey Mensch, das, was Helena hier macht, ist cool. Übrigens, der Podcast hat Geburtstag gefeiert letzte Woche. 2 Jahre ist der Vertriebsverliebt-Podcast geworden. Da würde ich mich einfach freuen, wenn du mir so ein ganz, ganz, ganz kleines Geburtstagsgeschenk machst und eine Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform hinterlässt. Gib gerne so viele Sterne, wie du dich wohlfühlst. Natürlich würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, aber wie gesagt, kein Zwang, alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören und ich freue mich schon auf übernächste Woche und wünsche eine erfolgreiche Woche und ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Eure Helena, bis bald. Ciao, ciao.